Liebe Gemeinde, ich möchte heute über einen Text mit uns nachdenken, der, wie ich finde, höchst aktuell ist. Höchst aktuell, weil wir hier unserem Herrn begegnen, der damals wie heute mitten hineinredet in unser Glaubensleben. Und für manche mag es scheinen, oh, das ist eine Geschichte, die habe ich schon so oft gehört, da ist nicht viel Neues dabei. Und vielleicht werdet ihr erstaunt sein. Ich zumindest war es. Zunächst einmal Gottes Wort aus dem Johannesevangelium. Wer seine der Bibel dabei hat, der möge doch aufschlagen, Kapitel 5, die Verse 2 bis 9 und dann auch Vers 39. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selbigen Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Und jetzt noch Vers 39. Jesus sagt im gleichen Zusammenhang weiter, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Ihr merkt, ich habe einige Verse dazwischen ausgelassen und so verstehe ich diese Predigt eigentlich auch, dass ihr zu Hause Gottes Wort öffnet. Und ihr werdet im Laufe dieser Predigt verstehen, dass mir das sehr wichtig ist, dass ihr Gottes Wort zu Hause in die Hand nehmt und diese Geschichte noch einmal im Zusammenhang lest. Nun, bist du fromm oder glaubst du schon? Wonach klingt das? Das klingt doch verdächtig nach der Werbung von einem bekannten Möbelhaus, die mit dem Spruch werben, wohnst du noch oder lebst du schon? Wohnst du noch oder lebst du schon? Nun, wir sind hier nicht für die Möbelindustrie, sondern wir sind hier dafür da, damit wir geistlich gestärkt werden. Und so habe ich umformuliert, bist du gläubig oder glaubst du schon? Manche können mit dem Wort fromm wenig anfangen. Für sie ist das so abwertend, so inhaltslos, die Frommen, das sind die, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Aber wir, die wir sind hier, weil wir glauben. Ich möchte den Unterschied heute aufzeigen zwischen gläubig und glauben. Unsere deutsche Sprache ist hier ein bisschen arm, aber ich denke, ihr versteht alle, worauf ich hinaus will. Bist du fromm oder glaubst du schon? Nun, diese Frage, die uns unser heutiger Predigttext stellt, sie ist von einem ganz besonderen Kaliber. Sie klingt zwar ähnlich wie dieser Werbeslogan von dem Möbelhaus, dessen Namen wir natürlich nicht nennen an dieser Stelle, und die in Alicante keine Genehmigung gekriegt haben bis jetzt, und das seit Jahren immer wieder versuchen. Bist du nur fromm oder glaubst du schon? Jetzt wird es deutlicher, nicht wahr? Was hat das mit der Geschichte zu tun? Nun, die Situation, Jesus, er befand sich in einem heftigen Streit mit den geistigen und auch geistlichen Führern seines Volkes. Diese Leute, sie waren stocksauer auf ihn. Sie waren der Meinung, dieser Mann, er verführt das Volk. Und wir tun den Pharisäern gelegentlich ein bisschen Unrecht, wenn wir sie so abwertend darstellen. Nein, die Pharisäer, da waren durchaus Leute dabei, die es wirklich ernst meinten. Ernst, wie du, lieber Gottesdienstbesucher. Ich hoffe, darum bist du hier, weil du es ernst meinst mit deinem Glauben. Sie haben Jesus, diesem Mann aus Nazareth, vorgeworfen, dass er ein ebenso raffinierter wie gefährlicher Betrüger und Verführer des Volkes ist. Und sie fragten nach seiner Legitimation. Warum tust du das? Wer erlaubt dir das zu tun? Und eigentlich Diejenigen, die in Kapitel 5 zusammensitzen, sie sind fest entschlossen, dieser Mann muss weg, weil er ist gefährlich. Wie kam es dazu? Wie das Gesetz Mose jedem Mann, jedem erwachsenen Mann in Jerusalem, in Israel gebot, war Jesus mit seinen Jüngern zum Laubhüttenfest nach Jerusalem unterwegs. Dort traf er am Teich Bethesda einen Mann, der schon 38 Jahre lang schwer behindert und zudem wohl völlig auf sich allein gestellt war. Wie unzählige andere hatte dieser Behinderte gehofft, dass er an diesem Teich Bethesda, den man heute übrigens ansehen kann, völlig trocken, aber ausgegraben. Dieser Teich Bethesda, das war etwas Besonderes. Manchmal fühle ich mich ein bisschen an Lopagana erinnert. Dort diese Schlammbäder. Viele haben einen ähnlich großen Glauben auf diesen Naturfango, den sie dort auf ihre Knochen schmieren. Und ich höre mitunter wundersame Geschichten. Mit Krücken gekommen und ohne Krücken wieder gegangen und so, ne? Wer weiß, kann alles sein. Ich hatte noch keine Krücken, darum bin ich auch ohne wieder gegangen, ne? Aber es macht was mit der Haut und dieser Schlamm und dieses Wasser hat schon einen besonderen Reiz. Ganz anders aber dieser Teich Bethesda. Wir wissen bis heute nicht, was dort genau passierte. Aber wir können nachlesen, dass es an anderer Stelle heißt, dass das Wasser bewegt wurde vom Himmel her und der Erste, der nachdem dieses Wasser bewegt wurde, ins Wasser kam, er war geheilt. Eine unglaubliche Geschichte, nicht wahr? Stellt euch vor, da ist jemand, der ist gelähmt. Vielleicht nach einem Schlaganfall, vielleicht nach einem Bandscheibenvorfall. Auch das gab es alles schon. Der Mann war ein Riesenproblem. Denn damals gab es weder Hartz IV noch sonst irgendeine Hilfe. Wir lesen von diesem Mann, er war offensichtlich ganz alleine auf sich gestellt. Und das seit 38 Jahren dort an diesem Teich. Da liegt er nun. Jesus kommt vorbei auf dem Weg nach Jerusalem. Und er sieht diesen Mann und wir haben es eben gelesen, als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, sprach er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und sogleich wurde der Mann gesund und nahm seine Matte und ging. Und dann kommt dieser kleine Satz, es war aber an dem Tag Sabbat. Und ihr ahnt es war aber an dem Tag Sabbat, dieses letzte kurze Sätzchen löst das gesamte große Problem aus. So begrüßenswert es auch war, dass dieser Mann gesund war und jeder sich mit ihm vermutlich freute und er am allermeisten, so unverständlich, so schlimm und verderblich schien es den geistlichen Autoritäten Israels zu sein, dass er ausgerechnet am Sabbat geheilt hat. Für uns ist das mehr oder minder unverständlich, darum hören wir auf einige Verse aus 2. Mose 31. Ernste Worte, die genauso gemeint waren und damals genauso verstanden wurden, bis heute übrigens, von den strenggläubigen Juden. Da heißt es, 2. Mose 31, Vers 12, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch. Von Geschlecht zu Geschlecht, wer den Sabbat entheiligt, der soll des Todes sterben. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat. Völlige Ruhe heiligt dem Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbat, der soll sterben. Darum soll die Israeliten und ihre Nachkommen den Sabbat halten als einen ewigen Bund. Ganz deutlich heißt es hier, wer eine Arbeit tut am Sabbat, der soll des Todes sterben. Nun, wir fragen sich, wo ist das Problem? Wer hat denn hier gearbeitet? Aus Sicht der Pharisäer und Schriftgelehrten haben 2 gearbeitet. Und zwar per Definition ganz eindeutig. Hier gibt es keinen Diskussionsspielraum. Als Jesus diesen Mann geheilt hatte am Sabbat, da war das aus Sicht der geistlichen Führer Arbeit. Und als Jesus diesem Mann noch befohlen hat, nimm deine Matte und geh, roll sie zusammen und geh, dann war das zum zweiten Mal Arbeit. Warum nahmen die jüdischen Schriftgelehrten der damaligen Zeit diese Sache so ernst? Wir mögen darüber heute ein bisschen lächeln und wir wissen ja auch, dass einige von ihnen ganz schöne Schlitzohren waren und mitunter genau wussten, wie sie das Sabbatgebot umgehen durften. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Sabbatweg, der sagte, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Schritten am Sabbat gehen durfte. Alles darüber hinaus galt als Wandern oder als Reisen und war verboten. Dieses Gebot galt allerdings nicht, wenn man auf dem Wasser unterwegs war, denn wer will auf dem Meer im Bötchen Schritte zählen? Also auf dem Wasser galt das Gebot nicht. So haben einige Findige überlegt, wenn ich jetzt einen Wassersack auf meinen Esel lege und mich auf den Wassersack setze, bin ich auf dem Wasser unterwegs. Haben das Gebot damit also ausgehebelt. Aber bei weitem nicht alle haben so gedacht. Es war eine Zeit, die für das Volk Israel schwer war. Die Römer, sie waren wie ein Joch auf ihnen. Die haben ständig Druck gemacht. Wenn wir heute in die Türkei schauen, wir merken Ausnahmezustand. Wir denken an die letzten Tage in München und bekamen einen Eindruck davon, wie es in Israel ganz normal war. Nur noch viel schlimmer. Jeder Jude, obwohl es sein Land war, davon war er überzeugt, musste sich fühlen wie ein Untermensch, ein Mensch zweiter Klasse. Denn die herrschenden Römer, sie hatten Rechte, die sie ermächtigte, jeden Juden zu behandeln wie einen Sklaven. Und sie warteten auf Erlösung. Sie warteten darauf, dass das Wort aus Jesaja sich erfüllt, dass der Messias kommen wird. Und nun waren die Juden fest überzeugt, wenn Israel auch nur einen einzigen Sabbat ganz und vollständig hält, dann kommt der Messias. Verstehen wir, warum sie so ernst auf das Sabbatgebot pochten? Es musste unbedingt eingehalten werden, sonst kann der Messias nicht kommen. Dieses Wort aus 2. Mose haben sie wortwörtlich eingehalten. Und das Ergebnis ist und war bis heute und ist bis heute ein Katalog, in dem bis in die Feinheiten festgelegt ist, was zu tun am Sabbat erlaubt ist und was als Arbeit anzusehen ist und damit verboten ist. Das Heilen eines Kranken, dessen Leben nicht in unmittelbarer Gefahr war, und das Tragen einer Matte zählte eindeutig als verboten. Und Jesus wusste das. Und deshalb zogen die religiösen Autoritäten ihn zur Rechenschaft. Er tut etwas und weiß genau, es ist verboten. Und Jesus fragt die Juden, seid ihr fromm oder glaubt ihr schon? Seid ihr nur fromm oder glaubt ihr auch? Jesus hat sein Vergehen nicht eingesehen und er hat auch nicht Besserung gelobt. Stattdessen hat Jesus noch oben einen draufgesetzt, indem er sagte, ich bin der von Gott gesandte Retter und Erlöser. Ich tue immer und ausschließlich nur das, was Gott, mein Vater, mich tun heißt. Wer mich ablehnt, der lehnt auch Gott ab, der mich gesandt hat. Und wer mich nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Und jetzt haben die Schriftgelehrten solche Augen gehabt. Was sagt er? Wer mich ablehnt, der lehnt Gott ab? Was für eine Anmaßung. Da stand nicht nur Meinung gegen Meinung, hier stand Weltanschauung gegen Weltanschauung. Auf der einen Seite stehen nun die Frommen ihrer Zeit, die Schriftgelehrten, die Pharisäer mit ihrem reinen und reichen und spirituellen Leben. Und diese in Jahrhunderten gewachsenen Regeln und Traditionen ihrer Frömmigkeit, sie versprachen Sicherheit und sie galten als unantastbar. Und auf der anderen Seite steht dieser Mann aus Nazareth und spricht von der neuen Welt des Reiches Gottes, die angebrochen ist. Und zwischen diesen beiden Welten, der Welt der frommen Religiosität ohne Jesus und der Welt des Glaubens an Jesus, klafft bis heute eine unüberbrückbare Kluft, ein riesiger Abgrund. Und darum ist dieser Ausschnitt aus dem Streitgespräch Jesu mit einem Kritiker nicht nur von historischer Bedeutung, sondern auch für uns heute höchst aktuell. Was gilt für uns? Nun, als erstes merke ich immer wieder in diesen Tagen, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin über Glaubensfragen, ich habe nicht einen getroffen, der mir sagte, hör mal, ich bin also jetzt überhaupt nicht gläubig und ich glaube an überhaupt gar nichts außer an mich selbst und bin außerdem ein sehr schlechter Mensch. Habe ich keinen getroffen. Die meisten, sie machen mir klar, hey, ich bin eigentlich ganz okay, ich versuche alles soweit richtig zu machen und ich zahle das meiste von meinen Steuern auch mit der IVA, da gucken wir mal. Ne? Aber ansonsten, ich tue Gutes so viel ich kann und ich spende auch. Na gut, ich bin jetzt nicht so ein Gottesdienstbesucher, aber Weihnachten und Ostern komme ich auch. Eigentlich ist mit mir alles in Ordnung. Und der liebe Gott, so die Redewendung immer, der liebe Gott kann mit mir zufrieden sein. Und viele dieser Leute kenne ich und ich weiß, sie haben mit keinem Wort die Unwahrheit gesagt. Sie geben sich redlich Mühe, gute Menschen zu sein, sie spenden und wo sie Not sehen, versuchen sie zu helfen. So waren die Pharisäer damals auch. Wir tun ihnen Unrecht, wenn wir ein Getränk nach ihnen benennen, das aussieht wie Kaffee und, glaube ich, noch was ganz anderes enthält. Ja? Können ja nachher beim Chinesen mal einen Pharisäer bestellen, mal sehen, was wir kriegen. Pharisäer? Nein, wir denken an Nikodemus. Das war so ein Pharisäer. Und er hatte echte Fragen. Und er merkte, bei all meinem Gutmenschsein fehlt mir irgendetwas, vielleicht was Entscheidendes sogar. Und Jesus sagte es ihm dort in der Nacht, wo es kühl war und man Zeit hatte zum Gespräch und vielleicht auch nicht von jedem gesehen wurde. Er sagt, mein Freund, du musst von Neuem geboren werden. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass du irgendetwas wieder hinbiegst, irgendetwas Gravierendes veränderst. Er sagt, es muss etwas Neues geschehen. Jesus macht seinen Kritikern eines klar, frommer Eifer allein genügt nicht. Oh, ich freue mich über Mitarbeiter in der Gemeinde. Ich freue mich darüber, wenn Leute anpacken, wenn ich merke, Leute tun es von Herzen und sie legen ihre Gaben und ihr Herz in ihre Aufgabe. Ich freue mich über Zuverlässigkeit, über Verbindlichkeit. Ich freue mich über frommen Eifer. Aber Jesus sagt, und das lernen wir, frommer Eifer allein genügt nicht. Die damaligen Pharisäer waren wirklich fromme Leute. Sie nahmen die Heilige Schrift ernst. Und sie haben sich die allergrößte Mühe gegeben, das Gesetz des Mose zu halten. Und sie wussten, unser Leben kann und wird nur gelingen, wenn wir nach Gottes Wegen fragen. Das war für sie ganz klar. Das Wort aus den Psalmen, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, das war für sie Programm. Und ich habe nachgelesen, wenn ein ungefähr 12-Jähriger in seiner Ausbildung über die Tora mit diesem Wort Gottes, mit der Tora, also mit dem Gesetz des Mose zu tun hatte, dann hat man ihn immer wieder eines vor Augen geführt. In einem Buch habe ich gelesen, dass einer der Rabbis das besonders drastisch gemacht hat. Er hat Honig mitgebracht und auf die Schiefertafeln, auf der sie damals geschrieben hat, hat er Honig gestrichen. Und er sagt, stellt euch vor, das wäre die Tora. Stellt euch vor, das wäre das Gesetz. So haben sie es abgeschleckt. Und dann hat er ihnen das Wort aus den Psalmen gelesen, dein Wort ist in meinem Mund süßer wie Honig und Honigsalm. Sie legten sich großen Wert darauf, den Kindern, den Heranwachsenden, Gottes Wort lieb zu machen. Nicht wie ein Katalog von du darfst nicht und hier ist verboten und so. Nein, sie haben Gottes Wort lieb gemacht. Wie etwas Schönes, wie etwas Süßes, wie ein Leckerbissen. Frommer Eifer, Religiosität. Darum studierten sie Wort für Wort, Satz für Satz. Selbst Jesus, er bestätigt ihren frommen Eifer und er sagt, ihr sucht in der Schrift und ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. In der Bibel ist tatsächlich ewiges Leben zu finden. Und nur wenn ihr begreift, auf wen die ganze Schrift hinzielt, wenn ihr Ziel und die eigentliche Mitte ist. Er sagt, sie ist nämlich, die von mir zeugt. Wir haben vorhin gesungen, du bist mein Ziel, mein Gott. Nein, Gottes Wort will nicht eine Liste von Geboten und Verboten aufstellen. Gottes Wort möchte genau im Alten wie im Neuen Testament auf Christus hinweisen. Auf nichts anderes. Und Christus erzeugt von seinem Vater. Nicht wer bestimmte Regeln befolgt, nicht wer bestimmte Dinge tut oder nicht tut, sondern Jesus sagt in dem gleichen Kapitel, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Aber, so muss Jesus anmerken, ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Und das erlebe ich tagtäglich auch. Und wenn ihr mit euren Bekannten redet, mit euren Nachbarn, dann merkt ihr, die meisten von ihnen glauben irgendwie an Gott oder an irgendeinen Gott. Aber wenn wir auf Christus kommen, wenn wir nach der Bedeutung des Kreuzes fragen und erklären, dann gehen die Wege mitunter so auseinander. Wir erinnern uns an die Diskussion, die nun ein paar Jahre her ist, dass man die Kruzifixe in den Schulen abhängen wollte. Welch eine Tragik. Jesus, er guckt diese Leute an, die lange Jahre Gottes Wort studiert haben, die es lieben, die es andere lehren. Der sagt, wie kann es sein, dass ihr den Weg nicht seht? Wie kann es sein, dass ihr Mose glaubt, aber mir nicht glaubt? Sind wir heute klüger als die damaligen jüdischen Autoritäten? Begreifen wir besser als sie, dass uns die Bibel nicht in erster Linie zu einem moralischen Leben anleiten will, sondern zum Vertrauen auf Jesus führen will? Kapieren wir besser als sie, dass wir selbst mit dem größten religiösen Eifer nie in der Lage werden, uns das ewige Leben zu verdienen, sondern dass wir es nur als freies Geschenk annehmen können, als freies Geschenk der vollkommenen Liebe unseres Herrn? Solange wir nicht ihn suchen in der Schrift, werden wir nie ihren wahren Sinn erfassen. Darum begreifen viele Gottes Wort nur als ein Katalog von Verboten. Solange wir meinen, Gott begnüge sich mit unserem frommen Eifer, mit ein paar religiösen Gewohnheiten und einem einigermaßen anständigen Leben, da sind wir verlorene Leute. Das ist die Tragik in unseren Tagen. Wir müssen wieder den Menschen klar machen, dass sie Gottes Wort lieben müssen. Dass die Beziehung der Bibel, die Gott darstellt, nicht eine Beziehung von Traditionen ist, sondern dass der Glaube ein Beziehungsglaube ist. Ein Glaube der Beziehung wie eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Eine Beziehung, die auf Zuneigung, auf Vertrauen, ja auf Liebe gegründet ist. Ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott bekommen wir nur durch den Glauben an Christus. Glauben heißt nicht, dass wir bestimmte Dinge für wahr halten. Das ist ein Riesenirrtum. Viele sind der Meinung, Glaube bedeutet, das, was wir nicht sehen, für wahr und wirklich halten. Und darum riefen diese, Glaube heißt auch nicht, dass wir irgendeinen besonderen Lebensstil pflegen. Viele sagen, ich bin gläubig und verweisen auf ihre christlichen und religiösen Gewohnheiten. Glauben heißt auch nicht, dass wir unsere Kirchensteuer zahlen oder dieses Kästchen da hinten am Ausgang nach jedem Gottesdienst gut füllen. Auch gut, sind wir auch froh drum, aber hat mit Glauben im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Im besten Falle ist es nur eine Folge des Glaubens. Glaube heißt, dass wir Gott über alle Dinge fürchten, ihn lieben und ihm vertrauen. Die Schriftgelehrten wussten das. Zweimal täglich mindestens riefen sie sich das laut in Erinnerung mit dem Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist Gott allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 5. Mose 6. Das ist das eigentliche Glaubensbekenntnis des Judentums bis heute. Und dieses Bekenntnis ist Anruf, ist Lob, ist Erinnerung und ist Lebensaufgabe zugleich. Doch es ist eine Sache, etwas zu wissen und zu bekennen, und die andere es eben auch zu tun. Die Gegner Jesu, die mit ihm hier gerade im Clinch lagen, ich bin überzeugt, sie glaubten wirklich, Gott von Herzen zu lieben. Aber Jesus erhält ihnen vor, in Wirklichkeit spielt nicht Gott, sondern eure eigene Ehre die wichtigste Rolle in eurem Leben. Jesus sagt, ich nehme keine Ehre von Menschen. Ihr aber, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die dem alleinigen Gott zusteht, sucht ihr nicht? Harte Worte. Das war also kein Zufall, dass Pharisäer und Schriftgelehrten an Jesu Sendung zweifelten. Das war also kein Missverständnis, keine theologischen oder philosophischen Probleme, die sie am Glauben hinderten. Es war ihr eigenes ichsüchtiges und verkehrtes Wesen, das ihnen im Weg stand. Nun hat Jesus das Verlangen nach Ehre als solches weder verurteilt noch für sündig erklärt. Hier müssen wir das ganz sachlich sehen. Kein Mensch kann ohne Ehre, kein Mensch kann ohne Anerkennung und Wertschätzung leben. Wir brauchen das alle. Wir müssen das einander geben. Und wenn es einmal fehlt, dann merken wir gleich, dass da irgendwas nicht optimal gelaufen ist und fühlen uns nicht gut behandelt. Die Frage ist, wessen Anerkennung und Wertschätzung wir im Zweifelfall für sicher, für wichtiger halten, die von Menschen oder die von Gott. Wir merken, dass es heute viele Menschen gibt, die Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein haben, die depressiv werden sogar, weil ihnen die Anerkennung offenbar fehlt. Man diskutiert darüber, ob dieser 18-Jährige dort in München vielleicht genau durch dieses Problem zu diesem Amoklauf, der 9 Menschen ihr Leben gekostet hat, geführt wurde. Aber wenn wir auf Anerkennung warten, nur von Menschen, dann bleibt sie uns gelegentlich versagt. Denn es gibt fast immer jemanden, der etwas besser kann, besser ist, mehr hat, was auch immer, als wir. Darum sagt ihnen Jesus, die Anerkennung, die eurem Leben einen Wert gibt, die bekommt ihr von Gott, eurem Vater. Dass er euch liebt, und zwar ganz wie ihr seid. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Er sagt nicht, du musst erst bestimmtes Niveau erreichen und dann akzeptiere ich dich und dann kannst du mal ein Gebet sprechen und dann kannst du mal an die Tür klopfen. Nein, wir dürfen zu ihm kommen, genauso wie wir sind. Und er sagt, ich liebe dich, ob du mir den Rücken zukehrst oder nicht. Ich liebe dich bis zu deinem letzten Atemzug. Das gibt unserem Leben den eigentlichen Wert. Das gibt ihnen den Tiefgang, der uns auch in Schwierigkeiten, wo wir die Wertschätzung anderer Menschen mitunter vermissen, wo er uns Stabilität gibt. Wenn es wichtiger ist, was die Leute über uns sagen und denken, als was Gott über uns sagt und denkt, dann stimmt etwas mit unserer Beziehung nicht. So ein Mensch, der liebt viel mehr seine Ehre als Gottes. Wenn die Meinung von Menschen mehr Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte bedeutet, als das, was Gottes Wort über unser Leben sagt, der kann nicht zu Jesus kommen und er kann nicht glauben. Letztlich verscherzt er sein Heil. Und er wird immer wieder falschen Heilsversprechen glauben und falschen Erlösern auf den Leim gehen. Solange wir nur fromm sind, lieben wir im Grunde nur uns selbst und wollen anderen gefallen. Glaube beginnt dort, wo wir unser Unvermögen zu einem gottgefälligen Leben erkennen und eingestehen und zu unserem Herrn und Erlöser fliehen. Wenn wir das nächste Mal hier Gottesdienst miteinander feiern, dann wird dieser Altar mit Wein und Brot bestückt sein. Und ich werde immer wieder auf dieses Kreuz hinter dem Altar zeigen und den Bezug zwischen Wein und Brot herstellen. Er ist ganz wichtig. Das lässt sich nicht trennen. Christus, er kam in diese Welt, weil er uns liebte. Nun, wie können wir Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Kraft? Können wir das? Ich muss zugeben, ich kann es mitunter nicht. Mitunter ist mir nicht danach. Mitunter verstehe ich die Wege Gottes überhaupt nicht und bin vor allem nicht einverstanden mit dem, wie ich geführt werde, mit dem, was in meinem Leben passiert, mit dem, was vielleicht eben auch nicht passiert. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich verstehe, es kommt nicht darauf an, dass ich von mir heraus womöglich sogar genug Gefühl aufbringe, dass ich sagen kann, ja Herr, ich liebe dich. Es geht mir schlecht, aber ich liebe dich trotzdem. Vielleicht weiß ich gar nicht, was ich mit diesem großen Wort sage. Paulus sagt, nein, es geht darum, dass du Gottes Geist Raum gibst in deinem Herzen. Und er wird Gottes Liebe ausgießen und dein Herz damit ausfüllen. Diese Liebe, sie ist weit mehr als nur ein Gefühl. Sie erweist sich vielmehr als eine lebendige und eine starke Kraft, die uns gleichzeitig befähigt und antreibt, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Ein letzten Punkt, den ich aus diesen Worten, aus dieser Geschichte am Teich Bethesda lerne. Jesus fragt, bist du fromm oder glaubst du schon? Bist du nur fromm oder glaubst du schon? Ist dein Leben etwas, das basiert auf einem Gutmenschsein? Und du klopfst dir auf deine Schulter und sagst, ich bin ganz okay. Keine Vorwürfe muss ich mir machen. Naja, Kleinigkeiten kann man noch optimieren, aber ansonsten läuft's gut. Andere sind viel schlechter dran. Dann bist du nur fromm. Aber das Glauben im Sinne der Bibel braucht eine Beziehung. Es braucht ein Geben und ein Nehmen, ein Hören und ein Reden. Darum tut das überhaupt nicht weh, wenn wir in der Zeit der Stille und des Gebets minutenlang kein Gebet hören. Stille vor dir, mein Vater, haben wir vorhin im Anschluss gesungen. Wir brauchen diese Stille, um zu hören, um dieses leise Wispern von Gottes Geist in unserem Leben zu verstehen. Und gerade in dieser Zeit, in dieser Urlaubszeit, wo es so laut ist an der Costa Blanca, wo das Leben pulsiert, wo Urlaub gelebt und Erfüllung gesucht wird, alles gut, alles zu seiner Zeit. Aber diese Zeit der Stille, sie ist kostbar. Jesus, er sagt, das ist der letzte Punkt, wer sich auf religiöse Leistungen und Traditionen verlässt, der wird eine böse Überraschung erleben. Eigentlich spricht er in diesem Text zwei dieser Überraschungen an für seine Zuhörer. Die erste ereignete sich rund 100 Jahre später. Damals lebte der bis heute hoch angesehene Rabbi Akiva, ein Mann, dessen Schriften bis heute gelten. Und er erklärte, dass ein gewisser Simon, genannt Bar Kochba, der verheißene und lang erwartete Messias ist. Er prophezeite, dieser Rabbi prophezeite, dass es unter seiner Führung gelingen werde, das Joch, die Besatzung der Römer, abzuschütteln. Und es gab einen Aufstand, diesen sogenannten Bar Kochba-Aufstand. Und nach anfänglichen Erfolgen, die die Juden errangen, wurde dieser jüdische Aufstand vom römischen Kaiser Hadrian brutal niedergeschlagen. Brutal aufs Übelste. Sie waren zerstört. Das Judentum war fertig. Bar Kochba wurde getötet. Viele seiner Anhänger wurden hingerichtet. Unter ihnen auch der Rabbi Akiva. Damit erfüllten sich die Worte Jesu. Er sagt, ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Und die zweite Überraschung, böse Überraschung, kündet Jesus mit den Worten an, ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubt, so glaubt ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Nun galt Mose als der wichtigste Prophet und die Koryphäe schlechthin des Alten Testamentes. Was er gebot, gilt bis heute. Maßgebend. Ein treuer Jünger Mose zu sein, war darum das Bestreben und der Stolz eines frommen Juden. Und darum sagen sie in Kapitel 9 des Johannesevangeliums, von Mose wissen wir, dass Gott mit ihm geredet hat, aber wer bist du, Von dir, Jesus, wissen wir nichts. Jesus, er kommt dieser frommen Haltung der Juden, wenn wir das Gesetz des Mose halten, dann ist alles gut. Er entlarvt sie als eine gefährliche Illusion. Wenn ihr wirklich Jünger Mose wärt, hält er ihnen entgegen, würdet ihr nicht gegen mich streiten. Wenn ihr wirklich vom selben Geist geleitet würdet, würdet ihr erkennen, dass schon Mose von mir geschrieben hat, und ihr würdet dem glauben, der mich gesandt hat. Eigentlich sagt er nichts anderes als, in Wirklichkeit verlasst ihr euch auf eure frommen Traditionen und ihr werdet damit scheitern. Mose wird euch im Gericht nicht verteidigen, er wird vielmehr gegen euch auftreten und euch verklagen, weil ihr den verwerft, von dem er gesprochen hat und von dem die ganze Schrift zeugt. Wir merken, dieser fromme Eifer, er reicht nicht. Bist du nur fromm oder glaubst du schon? Ein religiöser Lebensstil genügt nicht. Liebe Gemeinde, liebe Schwester, lieber Bruder, wir finden uns immer wieder in dieser Gefahr, dass wir geistlich festfahren. Dass wir so schön fromme Riten und Gewohnheiten sind, dass wir darin festfahren. Und dass wir unsere Kraft womöglich aus der Liturgie schöpfen, nicht aber aus dem Wort Gottes. Aber eine Beziehung ist immer eine lebendige Sache. Und wir merken, dass wenn eine Ehe festfährt, dann erkaltet die Liebe und die Beziehung ist gefährdet. Darum trennen sich so viele Menschen heute, weil es nicht gelungen ist, diese Beziehung lebendig zu halten, so auch die Beziehung zu Gott. Lieber Gottesdienstbesucher, vielleicht müssen wir neu lernen, zu hören, nicht nur zu reden im Gebet, sondern Zeit nehmen, auch Antwort zu hören. Frommer Eifer, ein religiöser Lebensstil sind gut, aber damit können wir vor Gott nicht bestehen. Wir brauchen diesen Glauben, diesen Beziehungsglauben, der sich auf religiöse Leistungen und Traditionen verlässt. Der wird einmal eine böse Überraschung erleben. Und möge uns Gott davor bewahren, dass wir mit unserem Eifer, mit unserem Halten der Gebote, die alle gut sind, mit unseren Mühen, womöglich die Lebenskraft, das, was dieser Beziehung wirklich Leben und Freude gibt, das, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss habt. Das meint nicht, du darfst nicht und es ist verboten und so weiter, du musst. Leben im Überfluss lebt aus einer inneren Fülle und einer Vielfalt, die nicht nur in einem Lebensstil oder gar in Traditionen beheimatet ist. Bist du fromm oder glaubst du schon? Bist du gläubig und nur gläubig oder hast du einen lebendigen Beziehungsglauben? Möge Gott Gnade geben, dass wir nicht nur diese Werbung dieses Möbelhauses im Hinterkopf behalten, sondern eben auch diese andere Version. Bist du nur fromm? Oder glaubst du schon? Möge Gott dazu Gnade geben. Amen. Lass uns stehen zu einem Moment der Stille, des Gebets. Vielleicht möchte jemand Antwort geben in seinem Herzen. Vielleicht möchte jemand sagen in der Stille, Herr, ja, ich fühle mich festgefahren. Mir fehlt das Lebendige, das Neue. So dürfen wir uns neu auf den Weg machen. Der sagt, wenn wir bekennen, dann vergibt er. Dann wollen wir diesen Gottesdienst abschließen mit einem Segenslied hier von der Leinwand.